glaube ich, 37% annualisiert erzielt.
Nach der Versechsfachung um 2/3 eingebrochen.
Dreifachen Hebel kann ich eigentlich niemandem für irgendwas empfehlen.
Risikomanagement schon mal gehört?
Am Ende als guter Unternehmer musst du eine hohe Passion haben.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Kryptowährungen bergen hohe Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen bei Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich Deutschlands Tech-Fondsmanager Nummer 1. Allein in seinem größten Fonds stecken 1,1 Milliarden Euro drin. Seit 2019 hat er das Geld seiner Anleger mehr als verachtfacht, aber zwischenzeitlich auch mal 2/3 verloren. Darüber müssen wir reden. Genauso wie über KI, über Krypto und über einen Bullenmarkt, der seiner Meinung nach noch immer erst am Anfang steht. Herzlich willkommen, Jan Beckers, Gründer von Bit Capital und Manager des Global Technology Leaders Fonds.
Hallo Christian.
Jan, schön, dass du da bist. Also freut mich auch wirklich, dass wir uns endlich mal persönlich treffen, denn deinen Fonds kenne ich schon lange. Ich bin sehr früh darauf aufmerksam geworden, 2019, also ein paar Monate nach dem Launch, weil ich damals bei CapInsight einiges gemacht habe und ihr wart auf der Plattform schon mit dabei bei diesem Startup von Philipp Schröder, der jetzt 1,5 macht, und mir gefiel von Anfang an deine Story dahinter, denn du warst nicht der klassische Investmentmanager, der jetzt erstmal sich die Sporen verdient hatte bei drei anderen Asset Managern und sich dann selbstständig gemacht hat mit seiner eigenen Boutique, sondern du kommst aus dem Technologieumfeld und bist eigentlich, naja, eine der großen Persönlichkeiten der deutschen Start-up-Szene. Führ doch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal so ein bisschen dadurch, was du schon alles gemacht hast, bevor du Asset Manager geworden bist.
Sehr gerne doch. Gestartet ist es aber tatsächlich mit Aktien. Ich hatte mich nämlich früh für Wirtschaft interessiert, für Gesellschaft und dann eben auch die Aktienmärkte für mich entdeckt und hatte, als ich 15 war, dann meine Eltern überredet, meine Führerscheinersparnisse, die gab es damals, gab es so 3-4% Zinsen, die angelegt, die doch lieber in die Aktie von Electronic Arts zu investieren. Das musste damals noch im Depot meiner Eltern passieren. Ich hatte ja selber keins. Haben sie dann auch gemacht und haben dann hinterher selber auch noch mehr Aktien davon gekauft. Und
dafür gibt es jetzt übrigens Kinderdepots beim Scalable Broker. Electronic Arts hast du dir ausgesucht, weil du begeisterter Gamer warst.
Ich habe gespielt damals und was mir aufgefallen war, die hatten halt diese FIFA-Soccer 95, 96, 97, 98 und das war natürlich einfach immer nur neue Grafik und immer mehr Leute haben es gekauft und damit hattest du nicht so dieses Games-Hit-Risiko, was du eigentlich hattest. Ich mochte die Spiele, fand die Firma irgendwie gut und insofern war das meine erste Aktie. Da stand dann noch keine ganz tiefe Analyse hinter, aber zumindest schon mal ein Instinkt, der am Ende ein bisschen funktioniert hat. Vor allen Dingen, und das war wichtiger, führte es dazu, dass ich mich mit der Börse intensiv beschäftigt habe. Und das war so die Zeit der 90er. Das heißt, eigentlich die verrückteste Technologieblase, die wir mit Abstand je erlebt haben. Und das war damals eine Zeit, ich habe nach der Schule irgendwie 2 Stunden jeden Tag vor NTV und sonst was verbracht, fand es total spannend und habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt, viel gesehen, gelernt und habe das dann irgendwo diese Learnings irgendwo mitgenommen.
Ja, also wäre doch eigentlich eine Karriere als Asset Manager schon vorgezeichnet gewesen. Ja, irgendwie in eine Bank zu gehen, Vermögensverwaltung loszulegen, sich dann hochzudienen und dann irgendwann die eigene Fondsboutique vielleicht gründen. Aber du hast einen sehr, sehr wesentlichen Zwischenschritt eingelegt.
Genau, ich glaube, also diese Variante, mich jetzt in der Bank hochzuarbeiten, das wäre jetzt nicht so meins gewesen. Spannend fand ich das tatsächlich. Ich weiß auch noch, damals in der Schule Berufsberatung oder so hat man gemacht, dann beim Arbeitsamt, dann fragst du ja, wie werde ich denn ja eigentlich Börsenmanager und solche Sachen. Dann haben die halt so, ja, das ist halt leider kein Ausbildungsberuf, sagten die. Und dann, okay, und ja, Manager, Unternehmer, war alles nicht da. Insofern habe ich wahrscheinlich für mich früh im Studium erkannt, nach Münster gegangen, BWL studiert. Ich habe halt neben so einem Diplomstudiengang, wo man ja am Ende nur Klausuren bestehen muss, aber jetzt nicht anwesend sein muss theoretisch, dass man noch sehr, sehr viel Zeit neben dem Studium eigentlich haben kann, wenn das Thema einem sowieso interessiert und naheliegt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann was machst du jetzt mit der Zeit? Und dann habe ich im Kleinen in Münster angefangen, zwei Unternehmen zu gründen. Ich dachte mir, es wäre doch ganz cool als Student, wenn du die besten Partys hier veranstaltest. Macht Spaß, hat viele Vorteile als junger Student.
Also bist du Partyveranstalter geworden?
Dann bin ich Partyveranstalter geworden. Und hatte mir aber auch gedacht, okay, will natürlich jeder irgendwie in dem Alter, muss es schon irgendwie etwas cleverer, strategischer angehen. Habe dann erst das Portal gegründet, was quasi alle Events in der Stadt aggregiert, was so ein bisschen dir die ganze Reichweite gibt, die du dafür brauchst. Und dann, nachdem das relativ gut geklappt hat, also ein kleines Internetportal gegründet, dann halt meine Party reingelauncht. Und das hat als Student erstmal Freude gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Und auf der anderen Seite, nachdem das gut angelaufen war, war auch irgendwann klar, hey, das ist schön, aber das wird jetzt auch nicht riesengroß. Insofern war dann die Frage, okay, was ist das nächstgrößere, was man eigentlich so machen möchte.
Aber wahrscheinlich, weil man so viel organisieren muss, wenn man so viel kleine Themen zusammenbringen muss zu einem großen Ganzen. Deswegen scheint es ein ganz guter Übungscase zu sein für Entrepreneurship, oder?
Ja, ich glaube, es ist einfach ein Thema, was in dem Alter zugänglich ist, wo man als 18-Jähriger ohne Startkapital mit anfangen sein kann, erfolgreich sein kann, irgendwie ein bisschen lernt zu vermarkten, zu netzwerken. Ist eine ganz gute Schule, mit der man loslegen kann. Dann ist aber auch immer ein lokales und kleines Business. Und jetzt insofern, wenn man ambitioniertere Ziele hat, dann sollte man auch relativ schnell wieder da rausgehen und das einfach als gute Lernerfahrung sehen. Und für mich war damals, ich glaube, da war ich so 22, dann die Frage, okay, mache ich das Studium jetzt noch zu Ende oder gründe ich jetzt sofort? Das war damals tatsächlich knifflig, weil um mich herum sah ich einfach, wie gute Startup-Opportunities kamen und wie man relativ schnell damit ziemlich gute, große Unternehmen aufbauen konnte. Und es war schon verlockend, dann einfach so durchzustarten. Ich habe dann aber auch gesagt, hey, gib dir noch die letzten Jahre, schließ das Studium ab, aber bereite dich perfekt vor, während du dieses Studium abschließt, dass du dann aus einer Position der Stärke direkt danach gründen kannst. Und dann
hast du losgelegt. Und was war der Anfang? Also du bist ja wirklich Serial-Gründer, aber womit
genau,
kriegst du
dann Teil dieser Vorbereitung, also ich hatte ja noch so 22, habe ich die Partys noch weitergemacht, aber das lief dann schon so nebenbei, war einfach gut aufgesetzt. Habe dann, um das Verständnis und das Netzwerk für Unternehmertum zu entwickeln, nochmal einen strategischen Zwischenschritt gemacht. Dann bin ich nämlich kurz Journalist geworden, in Anführungsstrichen. Ich war nämlich der erste Chefredakteur von Gründerszene.de. Das war damals der Privatblog von einem Freund von Lukas Gadowski, den ich darüber kennengelernt habe. Und das war damals, ich sag mal, schon ein erfolgreicher Unternehmer, hatte viele Beteiligungen etc. Ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, pass auf, es ist eigentlich gar keine Zeit, hier diesen Blog zu führen. Ich mache das für dich, brauche gar kein Geld dafür. Und habe dann damit mein Tool in der Hand gehabt. Ich war ja damals eigentlich ein Niemand, ein Student aus Münster, noch keiner in der Tech-Unternehmerwelt, was von Gott, mit dem natürlich als Journalist jeder mit dir sprechen wollte. Insofern war es mein Networking-Tool damals, mit all den Leuten zu sprechen, mit denen ich wollte. Und das hat dann gut funktioniert. Viele gute Leute kennengelernt, viel über die Szene gelernt, um dann eben nach dem Studium in Sichtweite des Endes war es dann loszulegen. Und habe dann Absolventa gegründet, eine Jobplattform.
Das heißt also, irgendwann hast du erkannt, naja, also eigenes Unternehmen ist spannend, das groß zu machen und so, aber noch spannender ist es eigentlich, die Plattform hinzustellen, wo dann Unternehmen quasi am Fließband entstehen können.
Naja, es war die Möglichkeit, Unternehmertum an der Stelle zu multiplizieren und darüber eben dann nicht ein Unternehmen, was natürlich dann auch immer viele Start-up-Risiken in sich hat, zu haben, sondern eher sich selber ein diversifiziertes Portfolio an Beteiligungen aufzubauen und eben auch mit mehr verschiedenen Themen sich auseinandersetzen zu können, weil es für mich und mein Naturell schon, glaube ich, wichtig ist, dass ich eine Vielfalt von spannenden Geschäftsmodellen sehe, mich da reindenke, verstehe, wie diese funktionieren und sich entwickeln. Insofern war es etwas, was mir viel näher lag. Ich hatte auch die Möglichkeit, ich sag mal, früh Geld, was ich dann verdienen konnte, auch durch, ich sag mal, Teil-Exits dann wieder zu reinvestieren.
Und das hättest du ja eigentlich lange Zeit so weitermachen können, ja? Ich meine, du hast ja dann auch noch Healthcare und Healthtech als Trend gehabt, quasi in einer Start-up-Fabrik. Fintech war immer ein wichtiges Thema. Und deine Start-up-Beteiligung, deine Aktien, du hättest das ja einfach so in diesem Setup einfach durchmachen können. Aber irgendwann hast du ja gesagt, nee, ich muss was ändern. Was war so der Katalysator, dass du gesagt hast, nee, das mache ich jetzt nicht, bis ich 60 bin?
Also tatsächlich haben wir die Idee eigentlich oder den Gedanken dazu schon relativ früh gehabt. Ich glaube, mit Hendrik Krawinkel, auch meinem Mitgründer bei BitCapital, haben wir eigentlich schon seit 2010 darüber gesprochen. Ausgehend eben davon, dass ich in meinem Aktiendepot einfach einen sehr guten Track-Record hatte, auch bedeutend über dem, was ich sag mal, jetzt bei Fonds, die man hätte einkaufen können, da hätte haben können. Es hat mir eben viel Spaß gemacht. Ich habe damals so mein Umfeld um mich herum eigentlich beraten und motiviert, in Aktien, in Tech-Aktien zu investieren. Das war ja damals eigentlich ein totaler No-Brainer, in die ganzen Funks und wie sie hießen zu investieren. Haben trotzdem interessanterweise, und das kann ich kaum verstehen, viele Unternehmer haben es trotzdem irgendwie gar nicht so für sich realisiert. Man musste einen Push geben, das zu machen. Das habe ich damals bei recht vielen Leuten gemacht. Und hatte eigentlich immer für mich erkannt, okay, das machst du sehr gerne, du hast totale Passion dafür. Was wahrscheinlich mich davon abgehalten war, ich habe ja Unternehmen aufgebaut und war in der operativen Verantwortung, dann auch diese Unternehmen aufzubauen, zu begleiten. Die brauchten neue Finanzierungsrunden etc. pp. Und deswegen, obwohl ich früh das Interesse habe, sind wir dann eigentlich erst so, ich sag mal, 2015, 2016 wirklich damit angefangen zu sagen, okay, wir müssten jetzt eigentlich wirklich das machen, wo ich eben auch diese langfristige Passion für haben, und das ist eben Aktieninvestments und daraus eben dann eine Firma zu gründen, was ja am Ende auch wieder ein Unternehmen ist. Und daraus, muss man dann sagen, kam dann eben der Gedanke, okay, jetzt gründe ich mal nicht viele Unternehmen und widme denen jeweils etwas Zeit, sondern ich gründe ein Unternehmen und widme dem alle meine Zeit, und das ist BitCapital geworden.
Sorry, dass ich unterbreche. Das heißt also, für dich war BitCapital, die Gründung 2018, dann schon eine Zäsur, dass du gesagt hast, du machst jetzt nicht deine bisherigen Dinge alle so weiter und das ist einfach ein Projekt dazu. Du nimmst jetzt deine Start-up- und Investment-Erfahrung und bringst die einfach auf eine neue Plattform noch, sondern du sagst, das ist mein Hauptbusiness, darum kümmere ich mich voll.
Genau, und ich glaube, die Entscheidung dazu kam eigentlich auch schon deutlich eher als 2018. Wir haben ja 2018 den allerersten Fonds auf den Markt gebracht. Das ist der Technology Opportunities, den man aber allerdings nur als High Net Worth oder Insti kaufen kann. Und dann hatten wir einen relativ langen Prozess, bis wir überhaupt erst einmal die Lizenz bekommen haben, die du eben brauchst als Asset Manager. Ich selber ohne Mitwirkenden, der vorher einen Fonds gemanagt hat, hätte auch gar keine Lizenz bekommen können, weil das alles relativ regulierter BaFin-Prozess an der Stelle. Und das hat uns natürlich dann ein bisschen aufgehalten. Insofern war es dann 2018 soweit, obwohl wir die Idee schon viel früher hatten. Und die Intention war schon damals eigentlich früher zu sagen, okay, das wird der absolute Fokus.
Und dann hast du halt die Seiten gewechselt quasi, ja, von vorher dem Fokus auf die privaten Märkte, dann zu den Public Markets, also wieder zur Börse. Das ist ja im Grunde das Umgekehrte von dem, was viele Unternehmen machen, ja, die ja dann sagen, naja, also eigentlich die Börse ist so aufgeregt und man kann ja gar nicht in Ruhe Unternehmensstories entwickeln. Das geht privat viel besser. Deswegen sehen wir viele Delistings. Deswegen haben wir natürlich auch hier auf der Plattform bei Scalable Private Equity als Möglichkeit, genau daran zu partizipieren, dass diese Szene von Private Markets immer größer wird. Aber du hast ja jetzt wirklich beide Welten kennengelernt. Was in beiden Welten erfolgreich? Hast du jetzt zwar hinter jetzt einen Fokus ausgesucht, aber was sind so die wesentlichen Unterschiede jetzt aus der Investmentperspektive? Und wo muss man vielleicht auch, wenn man aus dieser Venture Capital Startup-Szene kommt, unglaublich aufpassen, wenn man plötzlich dann wieder doch den Fokus auf börsennotierte Aktien legt?
Also genau, mir persönlich, und das würde dann relativ schnell klar machen, Public Markets eben deutlich mehr Spaß. Am Ende ist es so, dass es dort mehr um die Analyse und die Erkenntnis letzten Endes geht, weil wenn ich ein Unternehmen gut finde, dann kann ich da auch investieren und muss nicht irgendwo mich da noch rein netzwerken an der Stelle. Oder das ist, ich sag mal, das VC-Game ist ja häufig vor allen Dingen auch Sales oder Vertrieb. Es geht immer darum, komme ich in die allerspannendsten Unternehmen rein? Das ist ein großer Teil der Aufgabe eines VCs in den Public-Märkten.
Gerade in diesen Zeiten, ja. Absolut. Also gute Companies sind ein knappes Gut und man würde ja normalerweise immer sagen, naja, also Unternehmen suchen Kapital, aber im Top-Level ist es wahrscheinlich eher so, dass Kapitalgeber gute Unternehmen suchen, ja.
Die besten, das ist absolut so. Die besten Unternehmen können sich in den Private Markets immer ihre Investoren aussuchen, absolut.
Und da hast du gesagt, okay, du willst halt stärker analytisch vorgehen und,
ich hab einfach
und nicht Unternehmen bauen, sondern schauen, wer baut sein Unternehmen am besten und entwickelt es am besten weiter und dich daran beteiligen.
Genau, ich habe einfach für mich erkannt, dass ich als Public Markets Investor insgesamt den größten Wert stiften kann, dass ich auch am meisten Freude daran habe. Ich denke, als Unternehmer, glaube ich, ich sag mal, in vielerlei Hinsicht, ich sag mal, ganz gute Sachen gemacht. Aber ich merke, in dem, was ich jetzt mache, bin ich einfach Weltklasse, wenn wir unsere Returns mit egal wem in Europa, in den USA oder sonst was vergleichen, stehen wir in der Regel eigentlich vor allen. Insofern, das macht natürlich Freude, weil man dort sieht, dass genau die eigenen Talente dort zur Geltung kommen und wir weiterhin, ja, ein Unternehmen aufbauen. Das macht mir auch großen Spaß, dort Technologie aufbauen und dieses Mal aber eben bei einem Thema, für das ich eben seit langem diese große Passion habe, sodass ich das eben jetzt sehr gerne auch sehr, sehr langfristig mache. Und das macht dann manchmal nochmal den Unterschied in der Qualität dessen, was man dort erzeugt.
Ja, und es ist für Anlegerinnen und Anleger natürlich auch wichtig zu sehen, okay, der hat da wirklich jetzt einen Fokus drauf und es ist nicht einfach irgendein Projekt und ansonsten macht er halt doch weiter mit Private Markets. Was glaubst du, warum scheitern andere dabei, diese Kompetenz aus dem Venture Capital, aus den privaten Märkten in Public Markets in börsennotierte Investments zu transferieren? Das haben ja einige versucht und also bei dir ist es großartig gelungen, aber was sind so diese Stolpersteine?
Die Public-Märkte haben natürlich einerseits auch den Bedarf, dass man wie im Venture Capital sich irgendwo mit Geschäftsmodellen auseinandersetzt, versteht, wie Unternehmen ticken und funktionieren und vielleicht einen guten Riecher hat, was für Themen in den nächsten Jahren noch viel weiter wachsen. Du hast aber auf der anderen Seite dann auch vielleicht viele Störfaktoren, wie du kannst in den Public-Märkten beispielsweise die Situation haben, dass sich ein Unternehmen operativ total gut weiterentwickelt, der Aktienkurs aber parallel dazu komplett abschmiert. Und das kann dann manche Menschen auch irritieren und vielleicht ein komisches Signal sein. Oder manche Menschen macht es auch sehr, sehr nervös an der Stelle. Ich habe auch mit einigen VCs gesprochen, die einfach gesagt haben, da einfach keine Lust drauf auf irgendwo, ne, ich sag mal, diesen Stress, sich das anzutun. Als ich das gemacht habe, haben mir auch anfangs viele Leute gesagt, Jan, warum machst du das? Warum tust du dir diesen Stress an der Stelle an, dich so vergleichbar dort zu machen? Und genau, ich habe gesagt, mir macht das Freude eigentlich. Also ich finde es gut, wenn wir verglichen werden, natürlich auch insbesondere natürlich auf einer Monatsbasis oder sowas, kannst du dir nie sicher sein, wie du jetzt gegen irgendwas anderes performst. Aber langfristig hatten wir da schon eine gute Kompetenz oder gute Konfidenz auch, dass wir da eben gut dastehen würden. Was wir seitdem halt on top gebaut haben, ist am Ende ein, ich sag mal, sehr, sehr gut ausgereiftes System, wie wir am Ende mithilfe von zusätzlichen Daten, die wir uns einkaufen, die wir uns aber auch zusammensuchen, die wir kuratieren, verbessern, einfach versuchen, nicht nur diese Unternehmen in ihrem langfristigen Potenzial zu verstehen, sondern auch zu verstehen, wer vielleicht gerade ein schlechtes Quartal hat, wer ein gutes hat, oder einfach aus verschiedensten Datenspuren dieser Unternehmen interessante Erkenntnisse herauslehnen. Das ist einfach was wir, ich sag mal, jetzt würde ich sagen, seit wahrscheinlich etwa sechs, sieben Jahren uns aufgebaut haben als einen zusätzlichen Faktor, um eben weitere Returns für unsere Anleger zu generieren. In den letzten Jahren kommt dann hinzu, dass du sagst, oh, AI kann inzwischen als Tool deine Analysten und deine Einschätzung auf Unternehmen deutlich verbessern, produktiver machen, auch, ich sag mal, teilweise uns wirklich sehr, sehr aktuelle neue Erkenntnisse zu Portfoliounternehmen oder Investments liefern. Und wenn du all das dann zusammenbaust, dann kommst du eben nach vielen Jahren vielleicht bei Ergebnissen an, die noch viel besser sind, als du sie nur am Start hättest. Insofern ist es, glaube ich, auch eine Frage, ob man dann durchhält und, ich sag mal, diesen langen Atem hat. Und beispielsweise natürlich für uns war auch die Frage, als, sag mal 2022 natürlich generell ein großes Krisenjahr war, kürzen wir irgendwie Kosten bei uns. Und wir haben immer gesagt, nee, wir investieren durch, bauen diese Technologie, nehmen Verluste in Kauf, weil wir einfach sehr daran geglaubt haben, dass sich das langfristig auszahlt und weil wir auch diese Passion einfach dafür haben, was wir tun und jetzt nicht gesagt haben, wir gehen dort nach kurzfristigen Erwägungen. Und das ist natürlich auch so eine der generellen Beobachtungen, dass Unternehmen, wo du merkst, dass insgesamt eine hohe Passion für das Produkt da ist, für die Kunden, die sind in der Regel dann auch die besseren Unternehmen, die man dort aufbaut.
Jetzt sind wir so voll im Investmentprozess, super spannend. KI kommen wir gleich sowieso noch drauf, logischerweise, aber du hast noch gerade was anderes Spannendes gesagt, nämlich diese Nutzung alternativer Daten. Da denkt man sofort, okay, Alternative Facts, ja, haben wir ja auch keine besonders guten Erfahrungen mitgemacht, aber zur Beurteilung des Wertes der Zielunternehmen, wie das dann bei euch im Factsheet heißt, kannst du das mal so ein bisschen konkretisieren, so zumindest, ja. Ich meine, nicht jetzt die ganze Secret Source auspacken, aber einfach vielleicht so 2, 3 Beispiele, woran auch ein Privatanleger das nachvollziehen kann, was alternative Daten sind, die man jetzt vielleicht nicht so einfach in der Bilanz findet, aber die man sich vielleicht doch irgendwo herholen kann.
Klar, kann ich gerne ein paar Beispiele geben. Also ein Beispiel dafür ist, wir können uns beispielsweise Kreditkartendaten einkaufen, wo wir eben genau sehen oder relativ genau mit geringen Abweichungen, wie vielleicht gerade das Quartal von auf der E-Commerce-Seite von Unternehmen XY Zalando oder sonst was gerade läuft, anhand eben eines Panels von Kunden, die dort regelmäßig bestellen. So, das hilft einem natürlich einen gewissen Blick auf manche Unternehmen an der Stelle zu bekommen. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass nur wir diese Unternehmen einkaufen können, aber es ist schon eine gewisse Hürde, weil die Unternehmen oder diese Daten nicht ganz günstig sind. Vor allen Dingen kommt es dann aber darauf an, wie kombiniert man diese Daten und Erkenntnisse wiederum mit anderen Daten und eben dann auch in der Kombination mit, wie nutzen wir das vielleicht, was wir dort in den Daten sehen, als Auslöser für, mit welchen Unternehmen sprechen wir jetzt mal, was researchen wir, wo gucken wir an der Stelle tiefer rein. Also insofern ist es häufig diese Kombination aus Daten plus der fundamentalen Research, die einen Unterschied macht.
Anderes, also es ist jetzt nicht so Insider-mäßig, sondern das ist einfach mal ein anderer Blick auf ein Unternehmen und eine andere Perspektive kann ja häufig dann in dem Gespräch auch dazu führen, dass ihr ganz andere Fragen stellt und deswegen zu einem anderen Unternehmen.
Genau so ist es. Aber ein anderes schönes Beispiel für alternative Daten, die auch jeder Privatanleger nutzen kann und in manchen Situationen macht das auch Sinn, beispielsweise Google Trends. So. Ist nicht immer gerade spannend, aber es gibt Situationen, wo es hochspannend wird. Beispiel, als der Corona-Crash kam oder als Corona anfing. Da war es so, wir hatten Corona ohnehin seit langem oder seit relativ früh verfolgt, weil wir auch, ich sag mal, ein Teammitglied in China hatten, so wenn da früher näher dran waren als andere. Wir hatten relativ früh für uns, ich sag mal, diese ganzen Fallzahlen dort verglichen, die gemeldet wurden und kamen früh für uns zur Erkenntnis, okay, das wird jetzt wirklich eine weltweite relevante Pandemie. Das konntest du unter anderem daran sehen, dass in manchen Ländern die Anzahl der gemeldeten Krankheitsfälle ungefähr der Anzahl der Todesfälle entsprach. Und dann wusstest du, okay, das ist nur die Spitze vom Eisberg, die du eigentlich siehst. Das lässt sich wahrscheinlich nicht stoppen. Aus der Überlegung, okay, es wird eine weltweite Pandemie, haben wir uns dann gefragt, was machen die Märkte jetzt draus? Wir haben gesagt, okay, was machen die Medien draus? Dann haben wir so, okay, die Medien werden jetzt in den totalen Panikmodus gehen. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir werden jetzt in einem Maß, wie wir es nie zuvor gemacht hatten, die Fonds hedgen.
Erklär nochmal hedgen.
Hedgen heißt an der Stelle, nehmen wir einfach an, unsere Fonds waren damals vielleicht 100 Millionen Euro groß. Wir haben dann entschieden, dass wir eben mit Instrumenten wie beispielsweise Futures, das heißt einfach Terminkontrakte, die Exposure unserer Fonds verringern, indem wir bezahlt werden, wenn beispielsweise der Nasdaq runtergeht, was dann wiederum die Portfolioverluste, die man erleiden würde, ausgleicht. Wir haben aber gleichzeitig unser Portfolio auf die Gewinner umgestellt. Wer würde gewinnen, wenn es eine Pandemie und diese Lockdowns gibt? Weil wir die Branche eben gut kannten, hatten wir ein relativ gutes Gespür, wer wird an der Stelle stark profitieren. Wir kannten die Unternehmen auch. Ich sag mal, ein schönes Beispiel war Zoom. Zoom kannten wir schon sehr, sehr lange als ein Unternehmen, fanden die auch immer gut. Die tradeten aber auf 20 mal Sales. Und es machte überhaupt keinen Sinn, Zoom vorher auf 20 mal Sales zu kaufen. War einfach zu teuer. Gutes Unternehmen, aber viel zu teuer. als die Pandemie dann kam und jeder auf einmal anfing, so, okay, wie richten wir als erstes jetzt mal unsere Office-Infrastruktur, kam natürlich Zoom. So, dann stieg natürlich der Kurs von Zoom. Aber uns war ziemlich klar, das, was dort an real oder was an Kurswachstum gerechtfertigt wird, muss ein Vielfaches davon gewesen sein. In der Situation haben wir dann, ich sag mal, unsere Intuition abgesichert, indem wir auf Google Trends geschaut haben, was passiert denn dort? Und dann konnte man sehen, die Anzahl der Zoom-Nachfragen hat sich nicht irgendwie, ne, ich sag mal, verdoppelt oder sowas, sondern eher für 50 oder für 100-facht. Und das war dann natürlich ein klares unterstützendes Signal, dass unsere eigentliche These einen ziemlichen Treffer gelandet hat. Und das haben wir in vielen anderen Kategorien wiederholen können und konnten dann mit aktivem Management eigentlich immer relativ gut spielen. Was ist vielleicht so die nächste Phase? Was machen die Menschen jetzt an der Stelle? Und dann haben wir zu einem relativ guten Zeitpunkt die Hedges eben wieder aufgemacht und hatten dann eben freie Fahrt nach oben und hatten gleichzeitig die richtigen Titel im Portfolio, die ganz gut performen würden.
Ja, ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, ja, Google Trends, man kann es nutzen, aber es ist nicht so, dass es jetzt quasi so wie ein Signalgeber funktioniert, sondern diese Daten sind mehrdimensional allgemein, auch für uns als Privatanleger, ganz wichtiges Thema, nicht dran glauben, dass es so diesen einen Hop- oder Top-Indikator gibt, aber es kann halt einfach einen anderen Blick nochmal auf irgendetwas ermöglichen und ja, wenn du einfach mal ein bisschen schauen willst, mit offenen Augen durch die Welt gehen, so wie Jan das schon mit EA Sports damals gemacht hat als Schüler, wie Peter Lynch uns das ja rät, dann können diese Google Trends einfach einen zusätzlichen Faktor sein. Aber genau. Es ist halt eben keine 1:1 Beziehung. Jetzt hast du gerade halt ja wirklich schon diese Startphase des Fonds beschrieben, des Global Technology Leaders, der damals noch, kommen wir gleich nochmal drauf, Global Internet Leaders hieß. 2019 habt ihr angefangen, also gleich nach dem ersten Jahr, die Pandemie. Und dann, ja, das muss man ja sagen, das war ja für den Fonds so der Rocket Start dann. Weil in dieser Phase abgesichert zu sein, hat erstmal den Drawdown vom März 2020 sehr, sehr stark reduziert. Und dann gleichzeitig wart ihr halt in den richtigen Geschäftsmodellen, diese Stay-at-Home-Aktien, HelloFresh, alles, was im Grunde E-Commerce war, hat dann dafür gesorgt, dass der Fondspreis sich bis 2021 tatsächlich versechsfacht hat. Also Nasdaq und alles lief natürlich auch toll, aber bei euch waren die richtig großartigen Gewinne drin. Die Gründe, die Treiber hast du uns gerade erklärt, aber dann gibt es ja so den Spruch, what goes up must come down. Und ja, das war dann im Jahr 2022. Nach der Versechsfachung ist der Fondspreis um 2/3 eingebrochen. Innerhalb eines einzigen Jahres. Wo war da die Absicherung, die euch 2020 im Corona-Crash doch so wichtig war und so viel gerettet hat?
Ja. Genau, also 2022 war natürlich ein extrem lehrreiches Jahr für uns als BitCapital, natürlich auch extrem schmerzhaft für mich. Ich habe ja auch, das ist bekannt, der größte Anleger in unseren Fonds, habe da natürlich auch persönlich sehr, sehr viel Geld kurzfristig.
Genau, du bist damals nicht mit dem Hut rumgegangen 2019 und hast von Leuten Geld eingesammelt, sondern du hast 25 Millionen Euro eigenes Geld da reingesteckt zum Start.
Genau, ne? ich hab zum Start eine gute Summe, vor allen Dingen eigenes Geld reingesteckt, war mit Abstand der größte Investor. Initial, glaube ich, kam mehr als die Hälfte des Geldes von mir und der Rest einfach von Menschen, die ich kannte. Wir haben am Anfang erstmal keine Werbung gemacht, sondern gesagt, wir produzieren erstmal ein gutes Produkt und dann kam die erste Nachfrage eben dann über den Performance-Schub an der Stelle. Insofern 2022 kamen wir dazu, genau, war ein sehr, sehr, ich sag mal, sehr, sehr lehrreiches und auch schmerzhaftes Jahr. Zu der Frage nach den Hedges, ich sag mal, das Schmerzhafte daran ist, dass wir, als die Zinssenkungen oder als die Zinserhöhungen für uns sichtbar wurden, wir tatsächlich auch den richtigen Instinkt hatten, nämlich nochmal wieder vorsichtiger sein und zu hedgen, unsere Fonds. Das, was damals eigentlich nicht geklappt hat, war, wir haben dann wieder nach simplen Instrumenten geguckt und das waren natürlich vor allen Dingen einfach Indizes und Futures. Die sind aber zunächst in der Anfangsphase des Crashes gar nicht runtergegangen, weil das war vor allen Dingen Big Tech und Big Tech war erst der Safe Haven. Und während wir ja typischerweise in, ich sag mal, insbesondere damals, schnell wachsenden und ich sag mal auch noch weniger bewiesenen Geschäftsmodellen der zweiten, dritten, vierten Reihe investiert haben, die sind extrem stark gecrashed zu Beginn.
Das war dieser Abverkauf dieser Pandemiegewinner. Ja, im Grunde so wie das Reopening nach der Pandemie ja voranschritt, sind ja diese Aktien dann gefallen. Alles das, wo man vorher gedacht hat, okay, die sind jetzt in einer völlig neuen Dimension. Da hat man gesehen, naja, E-Commerce wird es weiterhin geben, aber diese Steigerung setzt sich nicht fort. Zoom war dann plötzlich irgendwie bei Microsoft Teams drin, ja, und hat einfach nicht mehr diese Prämien gekriegt. Und es war für euch kein Thema zu sagen, hey, die kleineren Werte, die werden jetzt so verdroschen, was ihr vielleicht auch in der Analyse dann gesehen habt oder hättet sehen können, und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach wirklich in Big Tech. Dass es so relativ einfach nur so ist.
Ich komme gleich einmal zu den Lehren, die man da noch rausziehen kann. Ein weiterer Faktor, den wir damals am Ende, wo wir falsch lagen, war, wir haben am Ende nicht vorhergesehen, diesen Russland-Ukraine-Krieg. Und wir haben allein schmerzhafte 10% ungefähr verloren, weil mit unsere größte Position war damals die mit eigentlich beste Digitalbank der Welt. Die saß nur leider in Russland, das ist Tinkoff. Und das hat uns dann auch, ich sag mal, in kurzer Zeit nochmal in extrem, genau in dieser Situation, dann nochmal den Sondereffekt.
Die ist jetzt nicht mehr handelbar? Also
es war dann damals so, dass, ich sag mal, der Wert von irgendwie 100 auf, man hätte es irgendwie für 3 Euro verschleudern können in dem Moment an irgendeinen spezialisierten Hedgefonds, der dann noch gekauft hätte. Wir haben mal gesagt, zu 3 Euro verkaufen wir auf gar keinen Fall. Wir haben das dann in unseren Fonds behalten, was viele Fonds auch nicht gemacht haben. Wir haben gesagt, wir warten einfach. Es ist administrativ alles sehr painful gewesen und gab auch einige Diskussionen mit den Administratoren. Wir haben gesagt, wir verkaufen da nicht, haben ein Jahr gewartet und haben wir so etwa das 5-6-fache noch davon bekommen und haben es dann aus den Fonds raus verkauft.
Aber ihr habt jetzt keinen Besserungsschein mehr für den Fall, dass
jetzt
irgendwann Tinkoff nochmal wieder investierbar
wird. Jetzt ist es aus den Fonds raus und es war dann auch eine gute Entscheidung. Also Tinkoff als Unternehmen hat sich ganz gut entwickelt, aber so konnten wir dann natürlich, ich sag mal, nach diesem Jahr das Geld wieder weiter investieren und am Ende mit dem Geld dann auch wieder Returns.
Trotzdem schmerzlich, machen. Ja.
Es kam natürlich zu dieser zinsinduzierten Krise dazu. Was sind die Lehren, die wir daraus ziehen konnten und wie haben sie sich eigentlich auch jetzt in ich sag mal, anderen Marktsituationen seitdem bewährt? Also ein Thema war sicherlich Sensibilisierung für was passiert alles in der Makrowelt, was passiert geopolitisch. Das war ein Thema, was wir vorher nicht völlig ausgegliedert haben, aber dem wir nicht genügend Aufmerksamkeit geschildert haben. Wir haben inzwischen in unserem Haus, aber auch mit anderen Experten außerhalb unseres, eine wirklich gute und für uns häufig auch ziemlich treffsichere Makro-Research aufgebaut, die uns gut geholfen hat, einfach in den letzten 2-3 Jahren beispielsweise auch unser Exposure zu steuern. Also da bin ich sehr stolz und auch happy, was Marcel dort aufgebaut hat. Das heißt, das haben wir als Schwachstelle bei uns beseitigt, haben auch im Makro-Kontext einige Themen gefunden, wo man auch in unserem Kontext mit alternativen Daten auch wieder spannende zusätzliche Erkenntnisse bekommt. Dann war ein wichtiges anderes Problem, dass wir den Makro-Einfluss auf einzelne Geschäftsmodelle damals unterschätzt hatten. Das heißt, es gab einzelne Unternehmen, die eigentlich super funktioniert haben, bis die Makrowelt sich änderte und dann überhaupt nicht mehr funktioniert haben. Und das haben wir auch in unserem Research-Prozess stark unterschätzt. Wir haben dann eingeführt eben für genau diese Situationen, beispielsweise Devil's Advocate Sessions, wo eben mehrere Attacker auf eine gut researched These intensiv versuchen, genau diese von allen Seiten zu Fall zu bringen. Und auch das hat sich dann für unsere Anleger gut ausgezahlt. Das ist etwas, was wir verändert haben. Wir tracken wöchentlich eben und haben ein eigenes Team dafür, was jetzt Risikofaktoren, die unser Gesamtportfolio betreffen, beispielsweise, wie sehr ist unser Portfolio Zinsrisiken ausgesetzt, wie sehr ist es Momentumrisiken ausgesetzt, wie sehr ist es anderen spezifischen Risiken ausgesetzt, besprechen die eben und handeln dann eben auch, wie jetzt zuletzt beispielsweise, wo wir gesagt haben, okay, wir sehen mehr Risiken in der Kreditlandschaft, sehen eben auch wie in unseren Daten, beispielsweise Konsumentenkredite, sich, ich sag mal, die Ausfallraten erhöhen und haben darauf basierend dann einfach auch die Exposure zu einigen Geschäftsmodellen, die wir ansonsten gut finden, reduziert. Insofern kann man sagen, diese Risikobetrachtung ist jetzt an ganz vielen Stellen viel tiefer in unserem Prozess verankert und erfreulicherweise sieht man das auch. Wenn wir uns beispielsweise dann jetzt angucken, wie hat unser Portfolio reagiert im Zollkonflikt versus beispielsweise, wie hat Nasdaq reagiert damals, dann ist es so.
Ihr habt mehr verloren.
Ja, aber wir haben nicht viel mehr verloren, muss man an der Stelle sagen. Und wir haben zu Anfang des Crashs hatten wir eine Downside-Capture von, ich glaube, 1,7 oder 1,16. Das heißt, da haben wir, wenn Nasdaq 1% verloren, haben wir 1,6 verloren. Wir haben dann aber schnell reagiert und lagen dann zwischendurch bei eher einer Downside-Capture von 0,8. Das heißt, wenn es dort weiter runtergegangen wäre, was ja ein sehr, sehr reales Szenario gewesen ist, dann hätten wir an der Stelle deutlich weniger verloren als Nasdaq. Und wenn man sich dann anguckt, wie haben wir quasi, wie sind wir reingegangen? Also wir haben nur minimal mehr verloren als Nasdaq. Wir haben danach aber sehr, sehr schnell sehr viel wieder dazu gewonnen als Nasdaq.
Jetzt hast du uns versucht, diesen Mehrwert des aktiven Managements über die alternativen Daten, über eure Makro-Researches zu erklären. Du hast sehr stark das Thema Risikomanagement in den Fokus gerückt. Aber jetzt mal gucken, ist dieser Mehrwert denn wirklich sichtbar? Jetzt könnte man sagen, naja, also gerade über die Performance gesprochen, aber wenn ich den Fonds jetzt einfach mal den Global Technology Leaders gegen den dreifach gehebelten Nasdaq ETF halte von WisdomTree, auch der im Scalable Broker handelbar, dann stelle ich fest, seit 2021, also diese Sonderfallpandemie mal draußen, seit 2021 ziemlich genau per heute dieselbe Wertentwicklung und auch eine verdammt ähnliche Zyklik. Also könnte ich ja auch eigentlich sagen, also der Global Technology Leaders, das ist überhaupt kein Mehrwert des aktiven Managements, das ist einfach Nasdaq 100 on steroids.
Also wenn man da reinguckt in die Performance, sieht es anders aus, dann erkennt man nämlich das Alpha, weil der dreifach gehebelte Nasdaq ETF beispielsweise in einer Down-Phase wie jetzt Anfang des Jahres dann eher mal so knapp 60% verliert, also ungefähr das Doppelte von uns an der Stelle verliert.
Dafür hat er vorher noch mehr gewonnen.
Wenn man sich dann natürlich noch überlegt, okay, jetzt hast du den Zeitraum, wir sagen mal ab 2021 wählt, natürlich auch willkürlich gewählt, weil wir sollten auf den vollen Zeitpunkt natürlich gucken, dann haben wir mehr Daten an der Stelle, dann sieht es auch anders aus. Und theoretisch ist es als Anleger so, du kannst zwar einen dreifach gehebelten Nasdaq-ETF machen, damit wirst du aber ziemlich sicher irgendwann aus der Kurve rausfliegen und ziemlich sicher irgendwann bei Null landen mit einem Dreifachhebel. Und du wirst keine besseren Eigenschaften haben deines Portfolios als mit einem nicht gehebelten Global Technology Leaders. Wenn man sich die Risikokennziffern anguckt, ist der einfach viel, viel volatiler. Und wir hatten beispielsweise im letzten Jahr eine Sharpe Ratio, das ist natürlich ein außergewöhnliches Jahr gewesen, mit, ich glaube, 90% Performance, die lag über 2,5. Und der dreifach gehebelte Nasdaq ETF lag unter 1. Und auch der hatte eigentlich ein gutes Jahr. Und insofern, man erkauft sich das mit zusätzlichem Risiko. Wer unbedingt noch mehr Rendite haben will und das aushalten kann, der kann theoretisch auch unseren Fonds hebeln und hat dann noch mehr Performance bei eben nicht dieser dreifach gehebelten Volatilität nach unten, die einen ziemlich sicher irgendwo mal aus der Kurve schmeißen wird.
Aber ich komme nochmal auf den Nasdaq zurück. Ja. Nehmen wir es auch seit Anfang 2019, seit der Fonds gestartet ist. Ja. Irgendwann hat sich euer Fonds dramatisch davon nach oben entfernt und ist dann tatsächlich 2022 auf die Linie des Nasdaq 100 zurückgefallen. Eine Zeit lang parallel mit dem gelaufen. Jetzt wieder grandios voranmarschiert. Kannst du verstehen, dass schon bei Anlegerinnen und Anlegern da so ein bisschen die Angst ist, okay, irgendwann, wenn es wieder mal reinregnet, geht es genauso runter wieder mit dem Global Technology Leaders und der ist doch wieder da, wo wir beim Nasdaq 100 sind?
Also ich glaube, wenn man sich eben alle Kurskorrekturen der letzten Jahre eben seit 2023 anguckt, dann kann man dort sehen, dass es nicht nur im Trump-Crash gewesen, sondern auch davor. Da haben unsere Fonds ziemlich gut performt, nämlich vielleicht etwas mehr verloren als der Nasdaq, haben aber in der Upside eben auch deutlich mehr mitgenommen. Und natürlich, wenn man einen dreifachen Hebel verwendet, wenn es gut läuft, wie wir in der Phase wie jetzt sind, dann ist das schön. Aber die nächste schlechte Phase wird ja kommen. Und dann kann man an der Stelle einen dreifachen Hebel niemandem empfehlen. Wer sehr sportlich mag, der kann auf den Nasdaq oder auch auf unser Produkt, wenn er es verkraften kann, etwas Hebel draufsetzen. Das ist für junge Menschen, die einen sehr langen Anlagehorizont haben, wahrscheinlich eine gute Idee. Ich sag mal, einen dreifachen Hebel kann ich eigentlich niemandem für irgendwas empfehlen. Und sind zwar, ich sag mal, nette Zockerprodukte, aber eigentlich nicht zu empfehlen.
Wenn ihr über dieses Rein und Raus nachdenkt, wie bewertungssensitiv seid ihr an dieser Stelle? Also man hat ja häufig den Eindruck, gerade auch in den Private Markets, wo ihr herkommt, dass man einfach diese Faszination hat für tolle Unternehmen, für das Potenzial technologischer Durchbrüche. Da sind wir dann auch bei KI gleich bald schon. Aber dass die Bewertungen dann eigentlich eher zweitrangig sind, dass man sagt, naja gut, also das Unternehmen wächst da sowieso rein oder es wird halt gar nichts. Ist das so eine Attitude, die ihr auch noch in den öffentlichen Märkten jetzt habt oder habt ihr das grundlegend überdacht?
Also ich glaube, als VC, wenn du irgendwie, ich sag mal, in der Seed- oder Phase oder sehr früh investierst, dann hat das natürlich im Groben sehr, sehr viel Wahrheit. In Public-Märkten sollte es das definitiv nicht haben. Bewertungen sind immer wichtig. Es war auch von Anfang an so, dass wir im Grunde genommen, ich sag mal, in keine Unternehmen investiert haben. Deswegen ja auch ein Zoom nicht in unserem Portfolio vor der Pandemie, weil wir es einfach zu teuer fanden. Ist auch einer der Gründe, warum wir ganz lange gar nicht in Softwareunternehmen investiert haben, weil die einfach immer zu teuer waren. Also es waren zwar tolle Unternehmen, aber es war einfach immer zu teuer. Und wir haben uns immer gefragt, wie sollst du damit in ein paar Jahren gute Returns machen, wenn die nicht komplett operativ durch die Decke gehen. Deswegen haben wir eigentlich fast nie dort investiert, sondern haben uns immer eher Unternehmen ausgesucht, die vielleicht idiosynkratischere Geschäftsmodelle haben, die nicht von allen Wall Street Analysten gleich so analysiert und verstanden wurden, um dort dann gute Bewertungen zu finden. Das heißt, gewisse Bewertungssensitivität immer, haben das auch nochmal stark erhöht nach der 2022er Erfahrung, weil natürlich, man muss natürlich sagen, im Rahmen von 2021 die Bewertung insgesamt im Markt deutlich zu hoch waren. Jeder hat damit gerechnet, ja, es ist hoch, aber es geht auch noch höher, aber wir haben damals natürlich schon bei vielen Unternehmen, Gewinne mitgenommen, haben aber das an der Stelle nochmal deutlich ausgebaut.
Aber jetzt muss ich genau da einhaken. Ja. Jetzt sagst du also 2021, die Bewertungen waren sehr hoch. So, und jetzt gucke ich heute mal auf Bewertungen bei allen Unternehmen, die irgendwie von diesem KI-Narrativ getragen werden. Da muss ich auch sagen, oh, das ist aber schon ganz schön üppig. Und trotzdem sagst du ja, wir stehen erst am Anfang eines KI-Bullenmarkts, habe ich gesagt. Wie passt das zusammen?
Die Indizes sind jetzt als solche nicht günstig. Du kriegst typischerweise, wenn ihr vielleicht auf dem S&P guckst, ist er irgendwo mit, ich sag mal, etwa 20 bewertet und du kriegst vielleicht ein paar Prozent Wachstum oder sowas davon. Das ist jetzt nicht günstig als solches. Wir werden aber, und das ist, ich sag mal, sicherlich einer der Faktoren, die wir im Kopf haben müssen, in den nächsten Jahren bei ganz vielen Unternehmen, solange sie eine genügend gute Moat haben, dass sie auch weiterhin Bestand haben.
Also einen Burggraben, also Wettbewerbsvorteile.
Genau. Ordentliche Effizienzsteigerung sehen. Wir werden insbesondere in unserem Universum ein sehr, sehr starkes Umsatzwachstum sehen, was auch in vielen Bereichen sich gerade wieder re-accelerated. Wenn wir davon ausgehen, auf der einen Seite diskutieren wir, ich sag mal volkswirtschaftlich drum, würde AI vielleicht fast alle Arbeitsplätze wegnehmen, als, ich sag mal, natürlich als ein Negativ und ein sehr, sehr schwieriges Szenario. Auf der anderen Seite, wenn man denkt, okay, das könnte real werden und sich dann überlegt, was passiert, wo gehen die Umsätze oder statt Löhnen, wird dann diese Tätigkeit an eben Unternehmen in dieser Wertschöpfungskette bezahlt, dann kommst du dabei raus, dass auf einen langfristigen Zeitpunkt AI einfach einen ziemlich großen Anteil der Wertschöpfung auf der Erde sehr, sehr stark beeinflussen wird. Was allerdings wichtig ist, wir werden diese Korrekturen auf diesem Weg sehen. Da ist, glaube ich, wichtig, dass man als Anleger nicht genau dann, wenn es eigentlich gerade mal günstiger wird, rausgeschüttelt wird und Panik bekommt, weil diese Korrekturen, und die werden bestimmt auch mal stärker werden als 10-15%, werden kommen. Und ich glaube, das Risiko eines langfristigen Anlegers wäre zu sagen, okay, er hat nicht diese Exposure
Oder du hast halt ein MSCI World All Country ETF im Portfolio, das ist die Basis, da sind früher oder später auch alle KI-Gewinner drin, wenn sie denn groß genug werden. Ja, euer Fokus ist ja dann eher auf Unternehmen, die jetzt nicht im All-Country-World sind, noch nicht dort drin sind oder dort sehr, sehr gering gewichtet sind. Also ihr habt auch mal eine Taiwan-Semiconductor drin.
Ehrlich gesagt, unser Fokus muss, würde ich anders beschreiben. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir kaufen nichts, was da drin ist, oder wir kaufen nichts, was groß ist. Wir hatten
aber schon eher Small-Caps.
Also ich würde unseren Fokus so beschreiben. Anfang 2023 hatten wir auch eine große Microsoft-Position und sonst was. Wir haben einfach sehr hohe Renditeziele. Wir haben jetzt im Durchschnitt seit Auflage für unsere Anleger in der Retail von, glaube ich, 37% annualisiert erzielt.
Gut, das ist keine Erwartung, die man nach vorne haben darf.
Das stimmt. Aber wir haben den Anspruch, wir sind gestartet mit dem Ziel, wir wollen 15% plus X jedes Jahr im Schnitt verdienen. So, damit sind wir gestartet und da bleiben wir auch stehen. Du wirst nicht 15% plus X verdienen, wenn du nur die komplett bewiesenen und ganz stabilen und auch die größten Unternehmen der Welt im Portfolio hast, sondern du wirst sie nur dann haben, wenn du zu den Zeiten, wo du mal erkennst, da gibt es vielleicht eine Chance, obwohl es jetzt ein Large Cap ist, hat der Markt das noch nicht ganz erkannt. Beispiel Meta oder sowas, als die halbe Welt Mark Zuckerberg für einen vollständigen Idioten an der stellt.
Dann war der da drin auch, damals bei Meta?
Da waren wir drin, ja. Im Nachhinein hätten wir es natürlich gerne viel, viel größer gemacht. Aber was mir da auch geholfen hat, war, ich hatte ja damals schon, ich sag mal vor 15 Jahren eigentlich, oder in den Private Markets in Meta investiert. Ich habe seitdem verfolgt, wie eigentlich Zuckerberg sehr viele Krisen sehr, sehr gut gemeistert hat. Das war ja auch zwischendurch der Schwenk zum Mobile. Der hat einfach wirklich es geschafft. Und das hat damals geholfen, die Conviction zu haben, als es ziemlich doof aussah, was er gemacht hat. Zu sagen, nee, zu diesen Preisen sind wir gerne dort investiert. Insofern, da waren wir dabei. Es gibt diese Chancen, aber wir gucken natürlich drauf, wo haben wir ein Edge und wo können wir eben auch hohe Renditen erzielen. Und wenn wir jetzt nur sagen, wir sind nur im, ich sag mal, MSCI unterwegs, dann passiert das nicht. Aber wir haben nichts dagegen, große Unternehmen zu kaufen, sondern eben zu den Zeitpunkten, wo wir sie für besonders spannend halten.
Gleichzeitig ist die Überlappung mit einem All-Country-World natürlich sehr gering. Ja, mal genau. 10, mal 20%. Genau. Das
ist sehr erfreulich.
Das heißt, spricht ja für die Eignung als Satellit, wenn du einfach dagegen hältst, ein S&P 500 Information Technology, dann verdoppelst du nur Positionen, die du ohnehin schon sehr stark gewichtet
genau.
hast
in einem All-Country-World. Für ein Portfolio ist es sehr erfreulich, weil du damit einfach deine Eigenschaften verbesserst. Du kriegst relativ viel Return-Potenzial rein, bist aber nicht, und das ist auch interessant, wenn du dir die Korrelationseigenschaften unseres Fonds anschaust, also wie läuft der im Gleichschnitt mit irgendwo Nasdaq, mit anderen Fonds, sonst was, dann sind die auch im Vergleich zu allen anderen Fonds, die man messen kann, sind die sehr, sehr groß, eben weil wir dieses idiosynkratisch ausgesuchte Portfolio haben, wo dann eben Titel drin sind, die du nicht in den Standardportfolien drin findest.
Jetzt hast du gerade nochmal gesagt, also kleinere Unternehmen, wo ihr persönlich einen Edge habt, wo ihr auch die Technologie versteht. Ich habe den Eindruck, dass irgendwie an dieser Schnittstelle zwischen KI und Krypto bei euch so ein gewisser Edge vorhanden ist. Wenn ich jetzt auch sehe, was so die Top-Positionen sind, da sind viele Bitcoin-Miner drunter. Ist das so ein Ding, dass ihr sagt, also die werden irgendwie KI-Data-Center-Provider und die darf man gar nicht so stark in dieser Kryptowelt sehen? Ist das sowas Hybrides? Es gab ja auch diesen riesen Merger zwischen CoreWeave als Data-Center, Financial Engineering Bude, muss man ja eigentlich sagen, mit Core Scientific, ja, die aus Mining kommen. Also vielleicht kannst du diese Schnittstelle mal so ein bisschen ausleuchten.
Sehr, sehr gerne. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes, Beispiel, wie wir Alpha erzählt haben. Also unsere größte Position zuletzt beispielsweise war Iris Energy. Und Iris Energy ist ein Unternehmen, was wir schon kannten. Da hat es eine Market Cap von, ich glaube, unter 200 Millionen.
Klingt nach einem Energieunternehmen.
Ja, hat viel mit Energie tatsächlich zu tun. Insofern ist ein smarter Name, den sich die Gründer da ausgedacht haben. Iris Energy war mal überwiegend ein Bitcoin-Miner, allerdings gegründet von Menschen, die davor sehr viel Energieinfrastruktur gebaut haben. Beim Bitcoin-Mining kommt es natürlich darauf an, dass du am Ende effizient diese Bitcoin-Miner mit Energie verbindest und dann relativ kostengünstig, und am Ende kommt es vor allen Dingen auf die Stromkosten dabei an, Bitcoins produzierst. So, und das war ein Geschäftsmodell, was aus guten Gründen nicht besonders angesagt war bei vielen Investoren, weil du natürlich grundsätzlich in einem Bereich bist, wo die Differenzierung, die du an den Tag legen kannst, vergleichsweise gering ist. So, deswegen waren diese Unternehmen ziemlich günstig bewertet und es gab wenig Investoren, die sich für diese Unternehmen interessiert haben. Wir allerdings haben ja seit langem ein hohes Interesse an Krypto, weil wir eben denken, mit einigen ausgewählten Krypto-Investments kann man sehr, sehr gute Returns für sein Portfolio erzielen, und weil wir eben auch nicht diesem, ich sag mal, staatlichen Geld trauen in Zeiten von großen politischen Missmanagement aller Orten. Und insofern haben wir uns sehr eng und früh mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben zwei Personen bei uns im Team, die eigentlich nichts anderes researchen als Krypto und insbesondere auch Krypto-Equity. Das heißt, die haben seit Jahren engste Beziehungen zu diesen Bitcoin-Minern aufgebaut, wo zu der Zeit eigentlich fast keiner mit denen sprechen wollte. Das waren relativ langweilige oder relativ unbeachtete Unternehmen. So, das hat uns die Möglichkeit gegeben, dann sehr schnell zu schalten, als auf einmal in den USA Energie aufgrund der Datencenter-Nachfrage knapp wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass Bitcoin-Miner, die sich langfristige große Energieverträge zu, und in dem Fall von Iris Energy war das 3 Cent pro Kilowatt, das ist ungefähr, ich sag mal, ein Zehntel oder so, was man hier in Deutschland zahlt, auf viele Jahre in Gigawatt-Kapazität gesichert haben, dass das auf einmal ein ziemlich spannendes Asset wurde, als Energie in den USA knapp wurde und als alle Hyperscaler dringend nach zusätzlicher Datencenter-Kapazität gesucht haben. Und wir waren gut vorbereitet, kannten das Unternehmen, wussten, dass die, ich sag, wir haben jedes Quartal mit den Management gesprochen, wussten, dass die in der Regel ihre Aussagen auch erreichen und dass es am Ende ein gut geführtes Unternehmen ist, und haben dann letzten Endes deren Energiekapazität mit anderen Firmen, kamen zum Entschluss, dass es ein ziemlich attraktives, sehr asymmetrisch gutes Investment ist, und haben deshalb dort, obwohl es eben, ich sag mal, dieses vermeintliche Geschäftsmodell ist, was total unbeliebt ist, ziemlich viel investiert. Und das hat sich dann ausgezahlt. Wir haben auf dem Weg, die Aktie kommt von ein paar Euro bis in der Spitze auf über 70. Sehr, sehr viele Gewinne für unsere Anleger mitgenommen. Also so viele, dass
ich sage. Müsst ihr ja dann auch irgendwann mitnehmen, weil die Position wird ja zu groß dann.
Die Position größer wird, als du sie auch im Fonds überhaupt haben darfst oder so. Aber auch, weil du natürlich sagst, okay, Risikobegrenzung an der Stelle. Insofern haben wir mit diesem Unternehmen schon mehr Gewinne mitgenommen, als wir dort überhaupt auch wieder verlieren könnten. Glauben aber trotzdem an das Thema, dass es weiterhin spannend sein wird, und haben insofern dort, ich sag mal, einfach aus der tiefen spezialisierten Research, die wir haben, eben auch was Krypto angeht, eine schöne Synergie gefunden, um eben AI-Datencenter tiefgehend zu verstehen. Und diese, ich sag mal, Synergie hatten wir eben nicht nur bei Iris Energy, sondern auch bei einigen anderen verwandten Unternehmen.
Und einer eurer Krypto-Experten war ja auch schon hier zu Gast bei Asset Class, genau. der Hard Wong, der uns unter anderem diese großartige Mütze, vor allen Dingen aber spannende Erkenntnisse zum Kryptomarkt mitgebracht hat. Das war Anfang des Jahres, als er hier war, und wir haben einiges gelernt, was wir jetzt wiederfinden, was die Geschäftsmodelle angeht, die sich ja in diesem Jahr wirklich nochmal verbreitert haben und wo ja auch dann die Investmentmöglichkeiten für die Krypto-Economy noch deutlich mehr geworden sind. Jetzt ein anderes Thema, das ich noch unbedingt streifen wollte, weil du es gerade erwähnt hast mit Software. Du hast gesagt, also Software war dir meistens zu teuer, auch wenn die Geschäftsmodelle toll waren. Ja, und jetzt sehen wir aber bei manchen Unternehmen, die waren früher wahnsinnig teuer, die waren auch stilbildend und plötzlich werden sie billig. Also Adobe ist sicherlich so ein Poster-Ding dafür. Ja, vor 2-3 Jahren noch mit einem Free Cashflow Multiple von 30, 35 bewertet, und jetzt kriegst du es plötzlich unter 20, weil es heißt, naja, also klassische Softwareunternehmen, selbst wenn es der Erfinder des Cloud-Geschäftsmodells ist, das braucht man nicht mehr, das wird alles disruptiert durch KI. Ist das so eine Geschichte, wo ihr jetzt sagt, ach naja, da wird es jetzt eigentlich schon wieder spannend?
Auf jeden Fall ist es so, dass wir uns jetzt auch wieder Software-Geschäftsmodelle anschauen, weil eben unter anderem die Sorge nach Disruption durch AI für Software dazu geführt hat, dass viele dieser Unternehmen eben von ihren damals überzogen hohen Preisen weggekommen sind und teilweise eben günstig gehandelt werden, auch vielleicht mal zu 10-mal Cashflow oder sowas. Auch das gibt es jetzt an der Stelle. Und da in diesen Preisen kommt dann natürlich die Sorge des Marktes zum Ausdruck, ob dieser Burggraben, also der Wettbewerbsvorteil dieser Unternehmen aus ihrer Software, nicht erodiert, wenn künftig AI gute Software im Handumdrehen schreibt. Und insofern kommt es, und das freut uns natürlich, viel mehr jetzt darauf an, diese Softwareunternehmen im Einzelnen und im Detail zu verstehen. Wer behält seine Mode, wer baut sie out, wer verliert sie? Und das eröffnet dann wiederum in Zukunft uns die Möglichkeit, auch eben in Software zu investieren. Das zeigt aber auch, dass es eigentlich gut war, dass wir nicht gemacht haben, was viele andere Tech-Funds schon gemacht haben, einfach diese tollen Softwareunternehmen, wo du wenigstens wusstest, die wachsen jedes Quartal, da kommen wenige Überraschungen rein, dass wir die einfach nicht gekauft haben, weil wir nicht sehen konnten, wie du damit diese Returns erzielen kannst. Und jetzt wirst du sie bei den Unternehmen wiederum, die nicht komplett disrupted werden, erzielen können. Insofern wird es auch für uns wieder eine interessantere Kategorie an der Stelle. Adobe selber ist jetzt nicht eins, was auf unserer ganz nahen Research-Liste als solches steht. Da finden wir gerade andere spannender.
So, mit Blick auf den Standort, weil du ja auch jetzt eben nochmal das Thema Makro erwähnt hast, sollten wir zum Abschluss auch nochmal drauf kommen. Ich meine, wir sehen ja oben dieses wirklich epische Ringen zwischen den USA und China um die wirtschaftliche und politische Vormachtstellung in der Welt, und KI-Technologie ist ein ganz, ganz wichtiges Spielfeld dabei. So, und hier sind die USA, da ist China, und hier sind wir in Europa und drohen da zerrieben zu werden, in vielerlei Hinsicht. Jetzt speziell beim Thema Technologie, beim Thema KI. Haben wir bei KI deiner Meinung nach noch eine Chance in Deutschland, in Europa, abseits der Data Centers, wo der Zug ganz klar nach Amerika gefahren ist, aber so in diesem Anwendungsbereich, geht da noch was oder nehmen uns da ausländische, namentlich amerikanische Konzerne auch die Butter vom Brot?
Also wir haben schon in Deutschland, in Europa auch weiterhin hervorragende Unternehmen, die in ihren speziellen Bereichen, wenn sie KI richtig adaptieren, auch in Zukunft die Weltmarktführer sein werden und bleiben. So, das haben wir, und das ist auch für uns, ich sag mal, als Bitcapital immer wieder gut, wenn wir in Europa, in Deutschland spannende Unternehmen erfinden, wo wir hohe Conviction haben, dass die in 5 Jahren viel, viel größer sind als jetzt. Es ist trotzdem so, dass wir natürlich insbesondere, ich sag mal, Datenschutzgesetze und aus verschiedenster Sicht diesen guten Unternehmen, die wir eigentlich haben, und diesen guten Unternehmern derzeit extrem viele Steine in den Weg legen. Und das ist schon etwas in unseren Überlegungen, wo investieren wir, fließt das leider eben in unsere Überlegungen ein. Das heißt einfach, entweder bekommen wir das hin, diesen Standort mit vielen Maßnahmen wieder zu verbessern und diesen guten Unternehmen, die wir weiterum haben, die Möglichkeiten zu geben. Oder aber das Szenario ist ein sehr, sehr trauriges für Deutschland, für Europa. Aktuell sieht es leider danach aus, als ob wir uns in, ich sag mal, politischen Grabenschlechten, ich sag mal, als ob wir uns politisch in viel zu vielen anderen Themen tummeln, als wieder unsere Industrie hier mit günstigen Energiekosten, mit günstigen Rahmenbedingungen, vor allen Dingen mit dem Anziehen guter Talente wirklich wettbewerbsfähig machen. Und wenn das so ist, aktuell, kommen wir nicht so schnell voran, wie wir uns das vielleicht erhofft hätten nach dem Regierungswechsel, dann heißt es als Anleger nochmal umso mehr, dass man einfach weltweit anlegen muss, weltweit von den Chancen von Technologie und der Kapitalmärkte profitieren muss, damit man sich selber in seinem eigenen finanziellen Schicksal und Aufstellen nicht abhängig macht von möglichen Fehlentscheidungen anderer.
Was die weltweite Aufstellung angeht, fällt mir auf, aktuell China gar nicht so ein Thema bei euch im Fonds. Irgendwie 5% Gewichtung. Ist das so ein generelle Skepsis gegenüber dem Land, auch aus der Makroperspektive, wegen der Regulatorik, weil ja manche Geschäftsmodelle wie damals diese Online-Bildungsanbieter ja auch kräftig disruptiert wurden von staatlicher Seite? Oder ist das einfach so das Ergebnis der fundamentalen Analyse, dass momentan eben wenige Unternehmen überhaupt eure Kriterien und eure Cases erfüllen?
Ich würde sagen, wahrscheinlich sind wir im Vergleich zu anderen Fonds mit etwa 5% in China schon wahrscheinlich sogar relativ weit vorne. Die China-Quote bei uns schwankt, war zwischendurch auch mal bei null. Wir sind generell recht positiv gestimmt auf viele chinesische Unternehmen, muss man sagen, weil dort wirklich gute, harte Arbeit geleistet wird in vielen Branchen, die inzwischen wirklich auch marktführende Technologie auf den Weg gebracht haben. Die Schwierigkeit in China, und das ist, gilt auch für uns, obwohl wir ja vor Ort einen eigenen Mann sitzen haben, damit wir eben nah an diesen Unternehmen dran sind, ist, dass du natürlich politisch manchmal etwas unkalkulierbare Rahmenbedingungen hast, wie eben dann beispielsweise, ne, als ich sag mal, der Endbörsengang abgesagt wurde, Jack Ma auf einmal im Knast saß. Das wird jetzt alles umgedreht und in den letzten 2 Jahren, muss man sagen, kam aus China dann wieder deutlich marktfreundlichere Signale. Insofern können wir uns gut vorstellen, dass wir unsere China-Exposure wieder erhöhen. Allerdings immer in einem gewissen risikokontrollierten Rahmen, weil du eben einfach zusätzliche Makrorisiken dir damit einkaufst.
Also zu sagen jetzt, also wenn es von den Unternehmen her passt, 50% China wäre jetzt nicht so das, was du dir in naher Zukunft vorstellen
kannst. Genau, 50% China wäre es jetzt nicht. Aber es kann durchaus so sein, dass wir wieder zweistellig werden, wenn wir dort einfach die entsprechenden Opportunitäten sehen und uns damit komfortabel fühlen.
Jan, es war ein großartiger Parforce-Ritt, begonnen bei deinen Wurzeln mit EA Sports über die harten Learnings aus dem Jahr 2022 mit dem Ausblick auch auf das, was bei KI möglich ist. Ich danke dir herzlich. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich könnte noch eine Stunde mit dir sprechen. Eine Frage muss ich ganz zum Schluss noch loswerden, weil uns ja auch viele junge Hörerinnen und Hörer hören. Glaubst du, so ein Werdegang, wie du den gemacht hast, ist immer noch möglich? Und was ist so ein allerletzter Karrieretipp, den du den Menschen geben kannst, die jetzt in der Situation sind, Studium gerade zu beenden?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall der Passion folgen, wofür man richtig brennt, wofür man große Leidenschaft hat, wo man großen Spaß dran hat, ist häufig der Bereich, in dem man auch beruflich am besten performen wird und wo man auf jeden Fall auch glücklich mit wird. Insofern, das ist extrem wichtig. Und die andere Frage, die man am besten damit kombinieren sollte, ist natürlich, welcher Markt wird in Zukunft noch viel größer sein und wo ist mein Skillset und das, was ich machen möchte, vielleicht im Besonderen noch gefragt. Wenn man das miteinander kombiniert, ist man wahrscheinlich auf einem ganz guten Weg und hat hoffentlich einen spannenden Job und auch einen Job, der sich in Zukunft noch lohnen wird.
Jan hat das geschafft. Er hat nach Jobs dann wirklich die unternehmerische Passion jetzt auch gefunden mit Bit Capital. Die Fonds findet ihr dann auch im Scalable Broker. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann sag's doch gerne weiter. Gib uns Sterne, schreib uns eine Bewertung und schreib uns gerne eine E-Mail. Wenn du Ideen hast, wen wir als nächstes einladen sollen, um welche Themen wir uns kümmern sollen oder auch wenn du eine Frage hast für die nächste Community Edition. Du erreichst uns unter podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken auf Instagram Scalable Capital oder mich unter @cwröhl. Das war's für heute. Tschüss aus Berlin.